Das, was wir jetzt als nächstes machen, ist uns mit einem Kreislauf zu beschäftigen. Ja, wer in der Früh aufstehen muss, weiß, dass es gar nicht so einfach ist mit den Kreisläufen. Und auch in der Wirtschaft hängt es da manchmal ein bisschen. Und wir wollen uns damit beschäftigen, herauszufinden, wann hängt es nicht, was klemmt, wenn es klemmt und was wäre eigentlich so normalerweise der Ablauf, wenn es nicht klemmt und dergleichen mehr. Das sind also die verschiedenen Sachen, die wir uns jetzt anschauen werden. Und nebenher lernen wir was über Produktionsfaktoren und die Herkunft des Faktoreinkommens. Wir lernen, wie ihr eure Gehaltserhöhung begründen müsst. Und wir lernen, warum ein gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht für möglich gehalten wird, was nicht heißt, dass es auch da ist. Ich weiß nicht, habt ihr in den ersten beiden Semestern den Stefan Knieschek gehabt? Nein. Okay, dann weiß ich nicht, wie stark euch euer Dozent eingebläut hat, was man unter einem Wohlfahrtsmaximum versteht, nämlich den Punkt des Marktgleichgewichtes. Haben wir euch das eingebläut? Ich sehe ein sehr zurückhaltendes, ich kann mich eigentlich nicht mehr so richtig dran erinnern, weil das ist ja schon ein Semester her. Aber das hätte mich ja überrascht. Aber wir kriegen das hin. Franziska nimmt schon Geistesnahrung zu sich, damit das besser klappt. Okay, bei mir behält sie das dann alles viel besser, weil sie nicht so unterernährt ist wie in den ersten zwei Semestern. Die Ronja, die versucht es betät. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, Ronja. Du musst vielleicht was Nahrhafteres nehmen. Ja, also die bayerischen Mönche haben ja Starkbier empfohlen, so als Nahrung.
Kaffee mit Milch.
Na, zumindest die Milch ist nahrhaft, gell. Der Kaffee, den brauchst du sowieso bei den Dozenten. Ohne den geht's dir gar nicht. Also, schauen wir mal, was wir denn da so lernen können. Ja, also der Begriff des Wohlfahrtsmaximums greift man gleich hier nochmal auf, bevor wir da später nochmal groß einsteigen müssen. Ihr erinnert euch sicherlich, dass ihr mal so eine Grafik gesehen habt mit so einer Angebots- und Nachfragefunktion, die da waren. Vielleicht Pinsel, mache ich mal schnell zusätzliche Folie und pinsel es euch einfach schnell hin. Mit meinen Behelfskenntnissen hier. Sowas hier. Und dann hatten wir da das und das. So, und dann hat man hier gesagt, im Normalfall das Menge. Und da oben hatte man nochmal sowas. Jetzt haben wir da diesen blöden Hintergrund weg, der stört bloß. Und hatte da gesagt Preis. Erinnert ihr euch vage, dass ihr sowas schon mal gesehen habt? Gut. Charlotte, was hast du getrunken, dass das so gut funktioniert mit dem Erinnern? Also, wir wissen nicht, was diese Damen und Herren empfehlen, die vor dem Bildschirm sitzen. Wir empfehlen Wasser, getestet von führenden Ernährungswissenschaftlerinnen. So, nachdem in der Ronja ja ein Kaffee und der Milch auch Wasser drin ist, kann sie eigentlich nichts feiern. Oh, und die Kara holt jetzt auf. Ja, warten Sie, gleich mit der anderen Liter Flaschen. Unglaublich.
Auch,
wenn du dir
erinnern
kannst. Gut. Überlegen wir nochmal kurz, wenn der Preis steigt, dann geht jetzt bei dem Teil hier die Menge zurück. War das jetzt ein Angebot oder Nachfrage? Vor allem irgendjemand, der nur in Gedanken bei uns ist und ohne Bild, die Jessica zum Beispiel, ein Holzer. Kannst du mir das sagen? Angebot oder Nachfrage? Ich glaube, die Jessica, die hat ihren Dummy vor den Bildschirm gesetzt. Na doch, jetzt geht's. Ob diese Gerade, die ihr da angeklickt habt, ob die Angebot oder Nachfrage ist, ausgehend von der Überlegung, dass bei steigendem Preis die Menge zurückgeht. Angebot oder Nachfrage auf dem Markt?
Also bei steigender Menge geht der Preis zurück.
Andersrum, bei steigendem Preis geht die Menge zurück.
Ja, dann wird die Nachfrage ja weniger. Das ist die Nachfrage.
Sehr gut, passt. Könnt ihr einem Dozenten von den ersten zwei Semestern sagen, es hat was gebracht, der mit euch zusammengearbeitet hat. So, und dann wissen wir natürlich auch, dass das andere das Angebot ist. Ja? So, und dann habt ihr gelernt, es gibt ein Stadium, nämlich das sogenannte Marktgleichgewicht. Versuchen wir das mal irgendwie hier anzudeuten, vielleicht mal eine andere Farbe nehmen. Und da dann auch nochmal einen runter. Den machen wir auch so. Dieses Marktgleichgewicht, das ist gekennzeichnet durch diesen Gleichgewichtspreis. Und zu diesem Gleichgewichtspreis, da ist die Menge von Angebot und Nachfrage identisch. Ja, das hat der euch herbeigebracht. Und dann ist jetzt die Situation gegeben, dass wir jetzt den Fall haben, bei dem die größtmögliche Gütermenge getauscht wird. Denn wenn ich jetzt den Preis höher setze, dann sind im ersten Moment die Unternehmen versucht zu sagen, juhu, wir verdienen mehr, aber wir können unschwer sehen, dass sie weniger Ware verkaufen. Und wenn wir den Preis niedriger setzen, dann schreien die privaten Haushalte juhu, aber sie können viel weniger Ware kaufen, weil gar nicht so viel produziert wird. Das heißt also, die maximale Gütermenge getauscht und damit die maximale Bedürfnisbefriedigung eintretend, haben wir hier im Gleichgewicht. Und das ist zugleich auch die Situation, in der die Unternehmen keine Ressourcen verschwenden. Ja, hier würden sie sagen, bei dem Preis, da lohnt es sich ja noch mehr, dass man produziere ich gleich los, ja, und dann bleiben sie auf der Ware sitzen. Und hier unten ist die Zone der langen Gesichter, ja, wo die privaten Haushalte sagen, mein, so günstig, ja, kaufe ich ja sofort, ja, und da gibt's nichts. Das heißt, in dem unteren Fall herrscht Unzufriedenheit bei den privaten Haushalten, in dem oberen Fall Unzufriedenheit bei den Unternehmen. Maximale Zufriedenheit haben wir hier, wo die maximale Gütermenge getauscht wird, und das nennen wir eben das Wohlfahrtsmaximum. Und jede Situation, die von diesem Wohlfahrtsmaximum abweicht, die hat die Eigenschaft, dass sie also Wohlfahrtsverluste beinhaltet. Und deswegen, weil das das Wohlfahrtsmaximum ist, dieses Gleichgewicht auf dem Gütermarkt, und alles andere wären Wohlfahrtsverluste, deswegen ist das so der heilige Gral, ja, wo der Volkswirt sagt, oh Gleichgewicht, komm zu uns, Gleichgewicht, wir brauchen dich, Gleichgewicht, wir wollen dich, ja, also das ist das, wo alle hinwollen. Egal aus welcher Denkschule sie sind, ja, egal ob sie jetzt aus dem linken Spektrum kommen, aus dem rechten Spektrum kommen, ob sie Marktliberale sind oder verkappte Sozialisten oder sowas, ein Marktgleichgewicht wollen sie alle. Das Einzige, worüber sie sich streiten, ist, wie kommen wir da hin? Ja? Also, welcher Weg führt uns zu dem Gleichgewicht? Ist das etwas, was Märkte von selber können? Oder muss man da anschubsen? Ja, können wir uns noch mal kurz überlegen, was wir denn so alles gedacht hatten mal, als wir da diese komische Grafik gemacht haben. Ja, da hat man sich gedacht, jetzt schauen wir hier, wenn das jetzt der Preis ist im Moment, ja, dann hast du eine Situation, in der das Angebot der Unternehmen größer ist als die Nachfrage der privaten Haushalte nach den Gütern, meinetwegen. Und hast du gedacht, ja, also wenn die Unternehmen jetzt das Zeug verkaufen wollen, dann müssen sie mit dem Preis runtergehen. Ja, und dann rutschst du da runter. Umgekehrt hier unten haben wir gesagt, da wollen jetzt die privaten Haushalte so viel nachfragen und können nur so viel kaufen. Na, das wird dazu führen, dass die privaten Haushalte zu den Unternehmen sagen, hey du, wenn ich was kriege, gell, ich zahle ja mehr. und so weiter. Und schon wandert der Preis nach oben. Ja, und dann kann es da so ein bisschen hin und her pendeln und irgendwann landen wir da im Marktgleichgewicht. Ungefähr so wird euch euer Dozent das beigebracht haben. Ja? Und das, was wir jetzt simuliert haben, ist, dass das irgendwie so praktisch automatisch funktioniert. Was wir im weiteren Verlauf des Semesters klären müssen, ist, unter welchen Bedingungen konnte es denn überhaupt so automatisch funktionieren und sind diese Bedingungen immer zutreffend. Ja, ganz einfach. Aber für uns, wie gesagt, wichtig, dieses Wohlfahrtsmaximum, das ist das, wo sie alle hinwollen. Und deswegen müssen wir schauen, ist denn so ein Gleichgewicht möglich? Warum ist es möglich? Wann ist es möglich? Und so weiter und so fort. Das ist des Pudels Kern, wie uns der alte Faust schon gesagt hat, gell, als wir den noch lesen mussten. Und dann wollen wir da mal gucken. Also, diesen Kreislauf da jetzt, den müsstet ihr eigentlich schon kennen. Also ich kann es euch auch im Präsentationsmodus zeigen. Dann baut sich das ein bisschen langsamer auf. Für alle, die so wie ich eher ein bisschen langsam sind im Denken. Und zwar fangen wir an mit einem Güterkreislauf. Nachher werden wir einen Geldkreislauf sehen. Da haben wir die Unternehmen und die privaten Haushalte. Das erste Mal. Und dann wollen die privaten Haushalte von den Unternehmen Konsumgüter. Und die Unternehmen sagen, mei, darf man eigentlich ja schon geben, käme aber nur mal, wenn es ja zum Arbeiten kommt. Und deswegen brauchen also die Unternehmen Produktionsfaktoren. Das ist also der Güteraustausch, der hier stattfindet zwischen privaten Haushalten und Unternehmen. Ja, da ist jetzt natürlich nicht alles dabei. Ja, es fehlen uns zum Beispiel die vorhin schon erwähnten Investitionsgüter und es fehlen uns auch diese Vorleistungen. Nochmal zum Begriff der Vorleistungen. Ich gehe davon aus, dass mein Vorgänger den schon mal erklärt hat, aber ich tue es vorher jetzt aber nochmal. Vorleistungen sind Wirtschaftsgüter, die im Produktionsprozess untergehen. Also wenn ihr zum Beispiel eine Wurstsemmel macht, ja, dann könnt ihr hinterher die Semmel und die Wurst nicht nochmal zu was anderem verarbeiten, sondern die sind nur einmal verarbeitbar gewesen. Hingegen euren Computer, sofern ihr den nicht an die Wand schmeißt, weil die Vorlesung so gut ist, den könnt ihr auch für die nächste Vorlesung nochmal verwenden. Die Vorleistungen, also Produktionsgüter, die untergehen im Produktionsprozess, Investitionsgüter, Güter, die verwendet werden auch zum Produzieren, die einen Wertverlust erleiden, aber trotzdem über mehrere Perioden nutzbar sind. Die Produktionsfaktoren, das ist also die dritte Kategorie, die wir verwenden zum Produzieren, die sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht untergehen im Produktionsprozess und bei sachgemäßer Benutzung eigentlich auch ihren Wert nicht verlieren sollten. Sachgemäße Benutzung heißt jetzt, dass ich zum Beispiel nicht die Lina nötige 23 Stunden am Tag zu arbeiten, dann sage ich jetzt erst eine Stunde warm gehe und morgen wieder 23 Stunden. Ja. Das wäre keine sachgemäße Benutzung des Produktionsfaktors Arbeit, sondern das heißt eben auch, dass ich ausreichende Zeit zur Regeneration gebe und so weiter und so fort. So, ja, das ist ja jetzt ganz nett und schön mit diesem Güterfluss, ja, aber Unternehmen sind ja bekanntlich keine karitativen Organisationen, also erwarten die irgendeine Gegenleistung. Und damit sind wir beim Geldkreislauf. Die Unternehmen erwarten nämlich für ihre Konsumgüter eine Bezahlung von den privaten Haushalten. Und weil halt die privaten Haushalte so unverschämt sind, deswegen sagen die, wir arbeiten auch nicht umsonst, sondern die erwarten auch eine Bezahlung für ihre Produktionsfaktoren. Ja, alles ganz nett und schick, gell? Jetzt werden wir erst einmal auflisten, was haben wir denn überhaupt an Produktionsfaktoren? Wir haben den Faktor Arbeit, den Faktor Boden, und den Faktor Kapital. Das sind die drei, die für uns wichtig sind. Das Kapital, das können wir nochmal unterteilen in zwei Kategorien. Da haben wir einmal das Fremdkapital und einmal das Eigenkapital. Und dann schauen wir uns an, was verdient man denn damit? Man verdient mit dem Faktor Arbeit Löhne und Gehälter als Faktor Entgelt. Man verdient mit dem Faktor Boden, Mieten und Pachten als Faktor Entgelt. Und man verdient mit dem Fremdkapital die Zinsen und mit dem Eigenkapital, wenn es gut geht, Gewinne, wenn man Pech hat, die Verluste. Ja, auch Verluste kann man verdienen. Ja, jetzt schaut euch doch nochmal das Beutel an. Da geht eine Bezahlung für die Konsumgüter von den privaten Haushalten zu den Unternehmen und eine Bezahlung für die Produktionsfaktoren von den Unternehmen zu den privaten Haushalten. Kann mir jemand von euch sagen, kann das eigentlich überhaupt gut gehen? Kann das überhaupt irgendwie aufgehen, das Ganze? Wie muss denn da die Relation sein zwischen der Bezahlung für die Konsumgüter und der Bezahlung für die Produktionsfaktoren, damit das überhaupt funktionieren kann? Bingo! Die müssen beide gleich hoch sein, damit das ausgehen kann. Sonst kann es nicht funktionieren. Ja, stellt euch vor, die Bezahlung für die Konsumgüter ist kleiner als die Bezahlung für die Produktionsfaktoren. Woher sollten die Unternehmen dann das Geld nehmen? Stellt euch vor, die Bezahlung für die Konsumgüter ist größer als die Bezahlung für die Produktionsfaktoren. Woher sollten die privaten Haushalte das Geld nehmen? Das Ganze kann nur aufgehen, wenn diese Dinger gleich groß sind. Und wir werden gleich ein paar Folien später sehen, dass das tatsächlich so sein muss. Der Trick, warum das so ist, der liegt in diesen Gewinnen und Verlusten drin. Diese Gewinne und Verluste, die sorgen dafür, dass hier diese beiden Ströme immer gleich groß sind. Ja, und deswegen ist es also wichtig, dass wir nicht unseren Begriff von Faktor Einkommen irgendwie geistig einengen auf Arbeitseinkommen, weil dann wird es nie aufgehen. Ja, das geht nur auf, wenn wir eben wirklich sagen, okay, was haben wir alles an Produktionsfaktoren? Und da gehört eben das Fremdkapital dazu, da gehört das Eigenkapital dazu und da gehört auch Grund und Boden dazu und deswegen verdienen die auch ein Geld. Ja, und nur wenn das der Fall ist, wenn wir das alles zusammen betrachten, dann haben wir tatsächlich dieses Faktor Einkommen. Ja, und you may call me Mr. Duden, Faktor Entgelt, da schreibt man nicht mit Dora, wie Zaster, ja, sondern das schreibt sich mit wie Vergeltung, da wird die Arbeit entgolten, deswegen schreibt man das mit Theodor. Genauso wie man umgekehrt Standard nicht hinten mit Theodor schreibt, sondern mit Dora. Ich kriege jedes Jahr mindestens eine Klausur, meistens aber so 5, 6, die dann immer Standard hinten mit Theodor schreibt. So, ja, Buchführung habt ihr ja schon gehabt, insofern ist der Hinweis da oben in der Folie für euch, für die Katz, aber das ist für die anderen. Wertschöpfung müssen wir jetzt als nächstes mal kennenlernen, als Begriff. Die Ronja hat ja anscheinend in letzter Zeit Milch eingekauft. Und da hat dir der Liter Milch, der Einfachheit halber, 1 Euro gekostet. Und du hast den meinetwegen jetzt beim Aldi eingekauft und der Aldi hat bei irgendeiner Molkerei die Milch besorgt. Und hat dieser Molkerei, was weiß ich, 60 Cent bezahlt. Und die Molkerei wiederum hat den Rohstoff, die Milch, bei den Bauern eingekauft und hat denen meinetwegen 30 Cent bezahlt. Jeder hat also das teurer weiterverkauft, der Bauer auch, weil er hat seinen Kühen gar nichts bezahlt. Wir abstrahieren jetzt einmal von solchen Kleinigkeiten wie Futter, Maschinen, Kühlung und sonst was alles. Ja, lassen wir jetzt alles einmal beiseite, sondern schauen nur Big Picture. Kuh verkauft kostenlos am Bauer, Bauer verkauft für 30 Cent an Molkerei, Molkerei für 60 Cent an Aldi, Aldi für 1 Euro an euch. Auf jeder Stufe dieser Produktion ist es wertvoller geworden. Beim Bauern sind 30 Cent an Wert dazugekommen, bei der Molkerei weitere 30 Cent an Wert und beim Aldi 40 Cent an Wert. Zusammen, also diese Werterhöhungen zusammen, geben diesen einen Euro. Das, was da an zusätzlichem Wert entstanden ist in der jeweiligen Produktionsstufe, das kann verwendet werden, um alle an der Produktion Beteiligten zu bezahlen. Mehr steht nicht zur Verfügung. Ja, die Molkerei konnte nicht ausgeben, auch noch die 30 Cent, die der Bauer schon abkassiert hat, und sie konnte auch nicht ausgeben, die 40 Cent, die der Aldi kassieren wird, sondern sie konnte nur die 30 Cent ausgeben, die sie als Wertschöpfung selber erzielt hat. Und beim Aldi, der konnte auch nur die 40 Cent ausgeben und so weiter. Dieses Geld steht also zur Verfügung. Diese hinzugekommene Wert, das nennen wir die Wertschöpfung. Und das gibt es jetzt im Brutto und im Netto, diese Wertschöpfung. Der Unterschied ist, wenn wir von Brutto auf Netto übergehen, dann ziehen die Volkswirte, und jetzt aufpassen, die Abschreibung ab. Ja, das hat also nichts mit der Mehrwertsteuer zu tun, sondern in dieser volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und sowas, wenn wir da von Brutto und Netto sprechen, geht es immer, Differenz ist die Abschreibung. Also, ich habe hier vom Gesamtwertzuwachs habe ich die Entgelte für die Abschreibung weggezogen, habe ich die Nettowertschöpfung. Und das ist das, was ich auskehren kann an alle Beteiligten. Wir haben gesagt, wir abstrahieren von den ganzen anderen Gefummel, also was weiß ich, Maschinenpark, also haben wir gar keine Abschreibung. Wir abstrahieren von Kühlung, also brauchen wir auch keine Stromkosten und so weiter. Und das heißt, dass dann nur die Produktionsfaktoren noch nichts gekriegt haben. Andernfalls würden wir hergehen und würden sagen, also was weiß ich, die Jessica Pfefferli, wo arbeitest denn du, in welchem Unternehmen, Jessica?
Bei der Messe Stuttgart.
Messe Stuttgart, gut. Also ihr macht es meinetwegen, führt es irgendeine Messe durch und lasst euch da, was weiß ich, Messeausweise drucken dafür. Und dann kriegt ihr diese Messeausweise zugestellt und verkauft sie dann teuer weiter. Und dann müsst ihr von dem Erlös erst einmal in die Druckerei bezahlen. Die hat für euch eine Leistung gemacht. Ihr müsst meinetwegen irgendwie Computer benutzen, die sich abnutzen und so weiter. Das wird alles rausgerechnet, was hier an Fremdleistungen verbraucht wurde, egal ob Dienstleistung oder Sachleistung, was da an Fremdleistung verbraucht wurde, wird alles rausgerechnet. Und dann komme ich zu dem, was an Wert geschaffen wurde mit den Beteiligten, die in meinem Unternehmen drin sind und beziehungsweise an dem Unternehmen beteiligt sind. Das sind dann noch die Produktionsfaktoren, die sind dann eben noch nicht entgolten. Und diese Wertschöpfung, die steht dann eben zur Verfügung, um diese Produktionsfaktoren zu bezahlen. Das schauen wir uns jetzt gleich nochmal ein bisschen anders an. Hier haben wir mal ausgehend vom Umsatz das bezogene Material als nächstes, dann die bezogenen Dienstleistungen. Wenn wir das runterziehen vom Umsatz, und zwar jetzt vom umsatzsteuerlichen Nettoumsatz, also die Umsatzsteuer haben wir auch schon rausgekriegt, dann haben wir die Bruttowertschöpfung. Und wenn wir von der noch die Abschreibung wegziehen, dann haben wir die Nettowertschöpfung. Wichtig ist zu sehen, in diesem Moment, wo ich die Material und die Dienstleistungen bezahlt habe, ist noch keine Miete bezahlt. Produktionsfaktor Boden. Ist noch keine Arbeitskraft in meinem Unternehmen bezahlt, Produktionsfaktor Arbeit. Und hat auch der Eigentümer noch keine Kohle gesehen und auch der Kreditgeber noch keine Kohle gesehen. Produktionsfaktor Kapital. Was für die zur Verfügung steht noch, was maximal ausgegeben werden kann für die, ist diese Nettowertschöpfung. Und das tun wir jetzt einmal. Jetzt gehen wir das aus, diese Nettowertschöpfung. Als erstes stehen vor mir, müsst euch das vorstellen, wie so einen großen Suppenkessel, diese Nettowertschöpfung. Ja, und dann klang ich allein mit einer Schöpfkelle und dann kriegt jeder seinen Schlag auf den Teller. Nicht auf den Kopf. Und als erstes stehen da die Arbeitnehmer, die kriegen Löhne und Gehälter für den Produktionsfaktor Arbeit. Dann stehen da die Fremdkapitalgeber, die kriegen die Zinsen. Dann stehen da die Vermieter, die bekommen Mieten und Pachten. Und ganz hinten, am Ende in der Schlange, da steht der Eigentümer. Und der sagt, ich brauche keinen Schöpfer, ich nehme den Rest. Ja, dem steht das zu, was da in dem Kessel noch drin ist. Wenn das so ist, dass da noch was drin ist, dann macht der Gewinn. Der Gewinn ist also auch eine Vergütung von Faktorleistung, nämlich dafür, dass der Eigentümer sein Eigenkapital zur Verfügung stellt. Wenn er jetzt ein Pech hat, kann man vorstellen, Jessica, dass die jetzt auch bei der Messe Stuttgart leider Gottes zutreffend war, dass die 2020 miese gemacht hat. Das heißt, da hat diese Nettowertschöpfung, die die Messe erzielt hat, nicht ausgereicht, um Löhne, Gehälter, Zinsen, Mieten und Pachten zu bezahlen. Das bedeutet, dass der Eigentümer Geld zuschießen muss, damit es aufgeht. Und das macht er, indem er von seinem Eigenkapital, das in der Bilanz drin steht, einen Teil rausnimmt und sagt, das habe ich leider anderweitig ausgeben müssen. Nämlich für das Abdecken dieser Faktoreinkommen. Und der Betrag, den er da rausnehmen muss, den nennen wir Verlust. Ja, wenn du da mal reinschaust, dann Jessica, in die Bilanz, die die Messe Stuttgart für 2020 abliefern wird, dann wirst du da sehen, da ist auf der rechten Seite der Bilanz dann eben dieses Eigenkapital vermerkt, was weiß ich, 50 Millionen oder was auch immer ihr da drin stehen habt. Und dann steht da Jahresverlust, meinetwegen 5 Millionen Euro in 2020. Und dann ist da so ein Summenstrich drunter, sozusagen restliches Eigenkapital, noch 45 Millionen. Das heißt, da hat der Eigentümer also Geld reinfüttern müssen, damit die ersten drei Kategorien das kriegen, was ihnen vertraglich zusteht. Das heißt, dieser Gewinn und Verlust ist immer so die Ausgleichsposition, ja, damit das aufgeht. Wenn noch was drin ist im Kessel, sagt der Eigentümer, alles meins. Das heißt, da ist 100% der Wertschöpfung weg. Wenn noch was hinzugefügt werden muss, damit wenigstens die ersten drei was kriegen, dann sagt der Eigentümer, oh Scheiße, das hat ja hinten und vorne gereicht, dann muss ich ja noch was reinschieben, ja, deswegen dieses Minusvorzeichen und dann geht es auch wieder auf. Ja? Und das können wir uns jetzt nochmal anders anschauen. Ja? Wie gesagt, Gewinn und Verlust zählen auch zu dem Faktoreinkommen. Nur, dass wir heute den Gewinn mit einem Plusvorzeichen haben und den Verlust mit einem Minusvorzeichen. Das alles zusammen gibt das Faktoreinkommen. Und wenn ich jetzt halt nochmal zurückschaue, die Nettowertschöpfung wird auf die vier Positionen aufgeteilt. Die vier Positionen zusammen geben das Faktoreinkommen. Das heißt doch nichts anderes, als dass die Nettowertschöpfung identisch ist betraglich mit dem Faktoreinkommen. Und das wiederum ist das Gleiche, was hier festzustellen war. Ja, was die Franziska damals gesagt hat, dass der Betrag für die Bezahlung der Konsumgüter und die Bezahlung der Produktionsfaktoren, dass die identisch sein müssen, damit das hier aufgeht. Und das haben wir eben, Entschuldigung, falsche Richtung, das haben wir hier eben festgestellt, dass Nettowertschöpfung gleich Faktoreinkommen ist. Und zwar deshalb, weil hier Gewinn und Verlust so eine Ausgleichsfunktion haben. Ja, die Größe von Gewinn und Verlust ist das Saldo von Nettowertschöpfung minus Löhne, Gehälter, minus Zinsen, minus Mieten, Pachten. Dann bleibt dieser Saldo übrig und dieser Saldo, der gehört auch zu den Faktoreinkommen. Und deswegen gehört es hier, kommt es so raus, dass das tatsächlich wertgleich ist. Der Wert der Güter, die geschaffen wurden, Nettowertschöpfung, ja, denkt an diesen 1 Euro für die Milch, der Wert der Güter ist gleich dem, was an Einkommen da ist. Und das ist super. Das ist erste Sahne. Denn das bedeutet, dass für jeden Euro an Güterwert, den ich habe, auch 1 Euro an Einkommen da ist, mit dem das gekauft werden kann. Das, was ich jetzt noch erreichen muss, ist, dass die Leute ihr Einkommen auch direkt oder indirekt für Güterkäufe ausgeben. Ja, das muss ich jetzt noch erreichen. Und dann habe ich diesen glückseligen Zustand des Wohlfahrtsmaximums, des Marktgleichgewichtes. Dieses Ziel, das die Ökonomen alle haben, den kann ich dann problemlos erreichen. Das ist also diese super elegante Geschichte, dass man sagen kann, es ist grundsätzlich in der Wirtschaft genügend Geld da, damit ein Marktgleichgewicht erreicht werden kann. Die einzige Frage, die man beantworten muss, ist die, ob dieses Geld auch so verwendet wird, dass es zu einem Marktgleichgewicht führen wird. Dazu kommen wir dann gleich mehr. Wenn wir jetzt nämlich uns überlegen, dass man ja als privater Haushalt die Wahl hat, ob man sein Einkommen jetzt nur ausgibt für Konsum oder ob man vielleicht einen Teil von dem Einkommen spart. Und Sparen haben wir ja so definiert, dass das die Differenz ist zwischen dem Einkommen einerseits und dem Teil des Einkommens, den ich für Güterkäufe ausgebe. Der Rest, den gebe ich also nicht für Güterkäufe aus, den spare ich. Die privaten Haushalte machen also ein Ersparnisangebot. So, wenn wir uns jetzt fragen, warum spart man eigentlich? Naja, euch als eher so im Bereich des kleineren Vermögens befindlichen, fällt dann immer ein, damit ich in Urlaub fahren kann oder so etwas, ja. Aber wir wollen mal einfach ein bisschen in unserer persönlichen Erwerbsgeschichte nach vorne gehen, nach Fast Forward. Und dann sagen wir, man spart eigentlich, damit man da Erträge erzielt, ja. Also ganz pragmatik, sagen wir mir da, wir wollen mit unseren Ersparnissen Geld verdienen. Und dann sagt natürlich der Olaf Scholz, da darfst du nicht zu mir kommen. Wer ist der Olaf Scholz? Hey, aufwachen. Wer ist Olaf Scholz? Gebe euch einen Tipp, ist kein Fußballspieler. Hey Leute, die SPD glaubt, dass man ihn kennen muss, weil er der Kanzlerkandidat ist. Und gegenwärtig ist er auch noch Bundesminister der Finanzen. Den kann man kennen. Hallo Wach. Da arbeitet man da drauf. Gell? Tagesschau anschauen und sowas. Oder Heute-Journal oder so. Da wird es ja niemals mit einem SPD-Kanzler, wie die keine Sau den Mensch kennt, ja, obwohl der jetzt ja schon seit 20 Jahren sein Gesicht in die Kamera hebt.
Ich dachte, er sei schon so 18.
Wie bitte?
Ich dachte, er sei 2018.
Was denn? Der ist ein Kanzlerkandidat. Ein Kanzlerkandidat ist er noch nicht so lang. Das ist er erst letztes Jahr geworden. Aber dass der schon politisch mitspielt, das ist, glaube ich, jetzt auch schon seit 20 Jahren der Fall. Der war zuerst in Hamburg, ja, einmal regierender Bürgermeister und sowas. Und dann ist er Bundesaustragler geworden. Und jetzt eben zuletzt im Bundesministerium der Finanzen. Ja, also wie gesagt, das ist der SPD-Matador. Bei der Union wollten wir ja noch nicht, für welche der drei Landplagen sie sich entscheiden werden. Der Söder hofft ja, dass das das große Gemetzel wird zwischen den dreien, wo es am Ende bloß noch Gulasch gibt und er dann sagen kann, räumst den Scheiß beiseite, ich mach's. Also das werden wir dann sehen. Sparen ist also, wie gesagt, eine Handlung der privaten Haushalte, bei denen sie sagen, ich kauf nichts. Schwäbisch, gell, der kauft nichts. Oder so ähnlich, kann das jemand im Originaldialekt sagen. Haben wir keine Schwaben da? Ja, Himmelsakrament, was ist denn da los?
Im Kölschen sagen wir, kochen wir nicht.
Kochen wir nicht, gut. Also, wenigstens bist du dabei, Kara, ja. Wenn die anderen alle so stark sind, dann darf man ja nie was lernen. Also, die sparen das Geld. Ja, jetzt haben wir ein Problem, oder? Wir haben doch vorher festgestellt, dass diese Bezahlung für die Konsumgüter und die Bezahlung für die Produktionsfaktoren den gleichen Betrag haben müssen, damit wir unser glückselig machendes Wohlfahrtsmaximum herbringen. Unsere Markträumung. Das heißt, wenn jetzt diese Batschakten von privaten Haushalten hergängen und sich erdreisten, Geld zu sparen, anstatt das für Güterkäufe auszugeben, dann können ja die Unternehmen gar nicht alle Güter verkaufen. Eine solche Schweinerei, hä? Denn das würde ja bedeuten, wenn es jetzt dabei bliebe, ja, dann könnten die Unternehmen nur noch weniger produzieren. Damit brauchen sie weniger Produktionsfaktoren. Das heißt, die privaten Haushalte kriegen dann auch weniger Einkommen und so weiter und so fort. Ja, dann können wir den Zirkel da immer weiter treiben. Bis am Schluss Brösel, 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 nichts mehr da ist. Also, das wollen wir nicht. Ja? Aber.
Kurze Frage.
Ja, bitte.
Aber bei dem Sparen reden wir nur davon, wenn ich jetzt auch investiere, oder? Weil wenn ich das spare auf ein Hauskauf oder so und lege das erst 10 Jahre an und entscheide mich dann mit dem Geld, das Haus zu kaufen, dann habe ich ja das nur ein bisschen aufgeschoben. Aber die Unternehmen profitieren ja dann doch noch davon, sondern wir reden gerade nur davon, wenn ich das jetzt auf die Bank lege oder in Aktien investiere und.
Ich versuche das jetzt mal ein bisschen drastisch zu machen. Ja? Jessica, was darfst du jetzt sagen? Wenn bei dir, bei der Messe Stuttgart, die Leute kommen und sagen, ist ja nicht tragisch, dass du im Moment kein Geschäft machst, in 10 Jahren holen wir das alles nach, kannst du davon leben oder kann die Messe Stuttgart davon leben? In 10 Jahren seid ihr pleite.
Ja, genau, wir machen viel zu viele Verluste dann.
Ja, das ist das Problem, Ronja. Du hast zwar recht, ja, dass das unter Umständen eine aufgeschobene Konsumhaltung ist oder Konsumhandlung ist. Aber dieses Aufschieben, das kann für die Unternehmen extrem tödlich sein. Wir kennen das im geldpolitischen Raum dann, wenn es um die Frage geht, haben wir eine Deflation und welche Auswirkung hat das? Eine Deflation ist ein Szenario, bei der nach und nach die Preise abrutschen nach unten. Und in diesem Szenario, dass die Preise nach unten abrutschen, da bildet sich eine Erwartung beim Verbraucher. Die Erwartung ist, dass es immer noch billiger wird. Und dann sagt er, alles was nicht unmittelbar notwendig ist fürs Überleben, kann ich noch abwarten, weil das kriege ich ja später viel billiger. Die Konsequenz daraus ist, dass die Unternehmen kein Angebot mehr schaffen, dafür brauchen sie dann auch keine Arbeitskräfte mehr und das ganze wirtschaftliche Geschehen kollabiert. Deswegen ist zum Beispiel die Zentralbank im Moment ebenso heftig dabei, die Deflationsgefahr abzuwenden, indem sie nicht nur keine Guthabenzinsen macht, sondern sogar von den Geschäftsbanken, die Geld bei ihr parken wollen, Strafzinsen verlangt, indem sie Kredite für lau gibt und so weiter und so fort. Das dient alles dieser Abwehr der Deflation. Also das wollen wir auf keinen Fall, dass zu viel aufgeschoben wird. Wenn natürlich von, was weiß ich, 100 Haushalten, die sparen, jedes Jahr Zähne bauen oder sowas, können wir das noch verkraften? Weil die 10 bauen ja nicht mit dem Geld, das sie angespart haben, sondern die nehmen sie ja auch noch einen Kredit auf. Und den Kredit, den nehmen sie auch bei denen, die im Moment gerade sparen. Wir abstrahieren hier wieder ein bisschen. Ja, wir sagen so Sachen innerhalb der privaten Haushalte und Sachen innerhalb der Unternehmen, die gehen uns nichts an. Deswegen sehen wir zum Beispiel bei den Unternehmen nicht diese Käufe von Vorleistungen oder sowas. Weil das eine Sache zwischen zwei Unternehmen ist. Und wir sehen bei den privaten Haushalten auch nicht, dass Einzelne eben einen Kredit aufnehmen für Häuser und so weiter. Aber wir müssen vorsichtig sein eben mit dieser Argumentation zu sagen, irgendwann kaufen die ja, davon kann die Wirtschaft nicht existieren. Wir brauchen in dem Moment, in dem die privaten Haushalte sparen, in demselben Moment brauchen wir jemanden, der dieses Geld nimmt und damit was kauft, damit das Ganze aufgeht. So.
Okay, aber dann nochmal, Entschuldigung,
ja, klar. Ich muss deutlicher zittern. Warum zittere ich da so deutlich? Nein, Herr Heer. Weil der Begriff des Investierens bitte nicht verwendet werden sollte. Investieren haben wir begrenzt begrifflich auf Unternehmen und Staat. Die privaten Haushalte sparen meinetwegen für lange Frist und sparen meinetwegen in unterschiedlicher Form, ja, aber sie sparen. Und grundsätzlich vom Sparen her, das heißt ja, ich kaufe keine Güter. Das heißt, wenn der private Haushalt hergeht und sagt, ich kaufe mir ein Auto und das konserviere ich, weil das wird später mal irgendwann ganz viel wert sein, dann ist es nicht Sparen, sondern Güter kaufen. Oder wenn der private Haushalt sagt, ich kaufe da eine Wohnung in München, die nutzt jetzt im Moment meine Tochter zum Studieren und später mal kann ich die mit Gewinn weiterverkaufen oder sowas, dann ist es nicht Sparen, sondern dann ist es Konsumieren. Ja, Geld ausgeben für Konsumhandlung. Sondern dieses Sparen ist wirklich dadurch gekennzeichnet, dass ich keine Güter damit kaufe. Der typische Fall ist, wir haben es dann in der Bank auf dem Konto. Der atypische Fall wäre, ich habe es daheim in die Matratze gestopft oder in Sparschwein gesteckt oder so etwas. Passt, Ronja? Bitte achtet mir darauf. Ja, da reagiere ich beim Korrigieren immer ein bisschen empfindlich, dass ihr da wirklich begrifflich sauber seid. Private Haushalte investieren nicht. Ja, auch wenn euch vielleicht euer Freund oder Freundin weismachen will, dass sie heute Abend investieren in ein schönes Essen mit euch. Es kann ja durchaus sein, dass sie da irgendwelche komischen Ertragshoffnungen damit verbinden. Aber das ist nicht das Wesen des Ganzen, ja, sondern das ist eine Konsumhandlung aus ökonomischer Sicht und die ist hoffentlich für euch erfreulich und über den Rest schweigen wir. Ja, weil da kein finanzieller Austausch stattfindet, hoffe ich wenigstens. Ja, bei der Melania war ich mir nicht so sicher, aber ja, das Problem erledigt sich von selber. Die Ersparnis braucht also Abnehmer. So, und jetzt haben wir hier einen großen Vorteil, nämlich, wir haben ja gesagt, ihr erinnert euch vage, die Unternehmen sparen eigentlich nicht. Das Geld ist eigentlich wirtschaftlich in der Verfügungsmacht der privaten Haushalte. Und jetzt überlegt euch mal, so ein armes Wesen, die Eileen zum Beispiel. Die Eileen macht eine Espresso-Bar auf. Ja, also man muss ja irgendwie wach bleiben. Und für diese Espresso-Bar braucht die Eileen eine Kaffeemaschine. Und so eine Kaffeemaschine für Espresso-Bar, die kostet so zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Das ist also nicht gelungen, das ist tatsächlich so. Und jetzt kommt der erste Gast daher, das ist jetzt meinetwegen die Marie. Die Marie geht also zu Eileen und sagt, ich hätte gerne einen Espresso. Was sagt die Eileen? Mach ich gern. stellt die Tasse Espresso hin zu Marie und sagt, macht jetzt 20.000 Euro und 50 Cent. Da schaut die Marie ganz groß mit cooler Augen, ja, ob sie es richtig gehört hat. Ja, sagt die Eileen, 20.000 Euro und 50 Cent, weil ich muss ja meine Investitionen wieder reinholen. Funktioniert das so? Nadine, was sagst du? Darfst du das auch so mal wie die Eileen? Also wenn die Marie ein bisschen einen Charakter hat, dann schmeißt der Eileen die Espresso-Tasse nach, ja, und sagt, den kannst du selber saufen. Und würde auf jeden Fall nicht für diesen Wahnsinnspreis diesen Espresso kaufen. Deshalb müssen wir also diese Investitionssumme verteilen und in kleinen Schlucken sozusagen wieder zurückholen. Ja, und dann verkauft die Eileen ihren Espresso eben für 1 Euro und da sind dann meinetwegen 10 Cent fürs Abzahlen der Kaffeemaschine drin. Diese Situation bedeutet, ich brauche also sehr lange Atem, bis ich das Geld wieder reingeholt habe. Ja, und da brauche ich also jetzt dann sozusagen einen Kredit, weil nämlich wir hier mal so tun, als würden die Unternehmen ja nicht sparen, sondern nur die privaten Haushalte. Wirtschaftlich gesehen haben wir gesagt, tun sie das auch nicht, die Unternehmen sparen nicht wirtschaftlich gesehen, sondern das sparen nur die privaten Haushalte. Also müssen wir zu denen sagen, ich würde gern ein Unternehmen aufbauen, kannst du mir bitte, bitte ein Geld dafür leihen? Und dann sagen die, ja, okay, das machen wir. Und jetzt kommen natürlich die Praktiker unter euch. Ja, zum Beispiel der Franz. Der Franz, der sagt, hey, ich weiß das doch. Das ist nicht nur so, dass die Unternehmen für Investitionen einen Kredit brauchen, sondern die brauchen das einmal zum Gehalt zahlen. Ja, also wenn die Jessica jetzt zum Beispiel zu den Finanzen geht bei der Messe Stuttgart, dann sagen die vielleicht, oh mein, wir müssen schon wieder Kredit aufnehmen, wenn wir die Gehälter zahlen können oder sowas. Ja. Warum taucht das dann nicht auf? Ja, warum hat jetzt der Depp da bloß den Investitionsgüterkredit? Ihr müsst schon mal irgendwie so ein bisschen eure Fantasie walten lassen. Ja, wir haben jetzt ökonomischen Sonnenschein. Und wenn du dann dein Produkt richtig kalkulierst, dann brauchst du eigentlich im Jahresmittel keinen Kredit. Es kann schon mal sein, dass dann die Messe Stuttgart, wann ist bei euch immer die beschissenste Zeit für Messen? Ich glaube so im Sommer, oder? Ist immer die beschissenste Zeit.
Ja, genau.
Ja, dass also meinetwegen im Sommer, die einen Kreditbedarf haben, um irgendwie Löhne, Gehälter zu bezahlen oder Strom oder was weiß ich, das kann schon mal vorkommen. Aber dafür haben sie dann meinetwegen im Januar, Februar, März oder so, haben sie dann ein fettes Plus auf der Bank, weil sie da eben das wieder reingeholt haben. Das heißt, im Jahresmittel brauchen die für das normale Geschäft keinen Kredit. Aber für diese langfristigen Investitionen, wo ich nicht einfach mit dem Finger schnipsen kann und sagen kann, her mit der Marie, ja, also Entschuldigung, nicht Marie, nicht, dass ich dir jetzt falsch aussprich, her mit dem Geld, das kann ich ja nicht machen von den Kunden. Ja, ich kann ja nicht einfach sagen, bloß weil ich jetzt da eine Halle hingestellt habe für 5 Millionen, müssen die mir gleich 5 Millionen geben. Deswegen brauche ich da längerfristig Kredit und der kommt von den privaten Haushalten und deswegen taucht der hier auf und der Rest nicht. Ja? Wenn ich also diese Situation habe, dass diese Ersparnis der privaten Haushalte in voller Höhe nachgefragt wird für Güterkäufe der Unternehmen, ja scheiße, dann geht das ja schon wieder auf. Ja? Dann ist ja schon wieder das Geld, das die privaten Haushalte nicht selber für Güterkäufe ausgegeben haben, also nicht für Konsum. Das Geld ist ja indirekt, nämlich über das Sparen und dann verwendet werden für Investitionsgüterkredite, ist es ja doch für Güterkäufe ausgegeben worden. Und damit ist alles, was die Unternehmen produziert haben Und was dazu geführt hat, dass sie die Produktionsfaktoren bezahlen mussten, ist alles Geld wieder ausgegeben worden für Güterkäufe. Alles ist gut, die Sonne scheint, wir haben ein Wohlfahrtsmaximum, super. Ja, also das ist das Szenario. Wenn jetzt allerdings irgendwie so ein Spielverderber hergeht und sagt, wir streichen diesen Kredit, gibt's nicht, ja, dann haben wir ein ökonomisches Problem. Dann müssen wir dieses ökonomische Problem lösen. Die Nadine ruft schon an beim ADAC, der sagt, macht einen Abschleppdienst für die Wirtschaft. Ja. Wer sorgt dafür, dass wir hier irgendwie diese Kuh vom Eis kriegen? Und da gibt es dann eben diese unterschiedlichen Antworten der ökonomischen Lager. Das eine ökonomische Lager sagt, das regelt sich dann alles von selber. Und das andere ökonomische Lager sagt, nein, da bedarf es unterstützender Eingriffe im Regelfall des Staates, damit wir auf dieses Gleichgewicht kommen. Was haben wir also bisher gelernt? Wir haben gelernt, es gibt eigentlich das Zeug zu einem schönen Gleichgewicht. Alles schon vorhanden. Und wir haben gelernt, wenn alles glatt laufen würde, dann könnte so ein Gleichgewicht vielleicht auch von selber eintreten. Wenn es allerdings holpert, dann muss man hinschauen, ob es wirklich von selber kommen kann oder nicht. So, schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas dabei haben, was ich vergessen habe zu erwähnen. Nö, haben wir eigentlich alles soweit erwähnt schon im Text, ist bloß zum Nachlesen nochmal. Der letzte Punkt, auf den haben wir noch nicht eingegangen. Es gibt ja in der Gesellschaft immer viel Streit darüber, wer die Steuern bezahlen soll. Ja, alle wollen gern staatliche Leistungen abräumen, aber keiner will die Steuern dafür zahlen. Und dann wird immer die Gerechtigkeitskeule ausgepackt. Ja, da heißt immer, das ist ungerecht, das ist gerecht. Komischerweise gibt es dann immer Leute, die es genau andersrum sehen, was gerecht und was ungerecht ist. Und diese Debatte ist eigentlich aus globaler Sicht völlig wurscht, ja, weil du hast einen Kessel da, in dem wird die Suppe gekocht. Und ob du da jetzt auf der Seite von den Angestellten und Arbeiter oder auf der Seite von den Unternehmern reingreifst in den Kessel und rausschöpfst und sagst, das sind jetzt die Steuern, damit es einen Staat gibt und damit es Zivilisation gibt, das ist völlig wurscht. Ja. Es geht immer aus demselben Kessel heraus. In der Praxis ist es natürlich ganz anders. Ja. Da wird heftig gestritten darüber, wer zahlt welchen Teil des Ganzen. Jetzt diese Woche erst kam eine Studie raus, gesponsert vom Verband der deutschen Familienunternehmen, dass also Deutschland in der Wettbewerbsfähigkeit weiter nach hinten gerutscht wäre und ganz besonders schlecht wettbewerbsfähig sind wir im Bereich der Unternehmenssteuern. Da stehen wir an vorletzter Stelle von 20 Staaten, die untersucht wurden, weil wir so unverschämt sind und von den Unternehmen so viel Geld verlangen, wo sie uns doch mit ihren Glückstaten täglich wieder neu überzeugen. Auch das ist ein Punkt, wo eine Gesellschaft drüber streiten muss, nicht nur kann, sondern muss, was ist eine gerechte Lastenverteilung. Da kann die Volkswirtschaftslehre beratend helfen und sagen, ja, der kann besser ausweichen dieser Besteuerung und jener schlechter und da könnte man ein Schlupfloch stopfen und da könnte man vielleicht Steuern eingreifen, damit das besser funktioniert und so weiter. Aber grundsätzlich muss eine Gesellschaft darüber streiten, woher holen wir das Geld und auch wie viel wollen wir den Leuten abknüpfen. Da oben seht ihr jetzt, naja, wir haben da diesen komischen Kreislauf und der ist eigentlich ziemlich simpel, nur private Haushalte und Unternehmen. Wir haben aber ja vorher schon darüber geredet, dass es auch noch den Staat gibt. Und der ein oder andere wird sich erinnern, aus Vor-Corona-Zeiten, da gibt es auch ein Ausland. Und das wollen wir jetzt mal zumindest ein bisschen einbeziehen in unser Bild, ja, damit wir also nicht nur immer in diesem ganz simplen Kreislauf drin bleiben, sondern das auch mal ein bisschen komplexer gestalten. Vorneweg die Grafik, die da kommt, mit der komplexeren Gestaltung, die werde ich nie und nimmer von euch verlangen, dass ihr mir die in der Klausur hinpinseln müsst. Ja, weil erstens ist es eine Deppelarbeit, das zu machen, und zweitens lernt man da nichts dazu, wenn man sich die Grafik einprägt. Aber ihr kennt mich mittlerweile auch schon genug, dass ich nicht davor zurückscheue, euch anderweitig zu foltern, und das geschieht mit Begriffen. Die weißen Begriffe sind relativ unproblematisch oder eher ein bisschen deppert, ja, im Falle der direkten und indirekten Steuern, worauf ich besonderen Wert lege und wo ich mich auch nicht scheue, das zu testen, ob ihr mit diesen Begriffen firm seid, das sind die gelben. Fangen wir also gleich mal an. Ein Transfer. Ein Transfer ist das, was viele bezeichnen als ein Geldgeschenk des Staates an private Haushalte. So, das ist jetzt natürlich ökonomisch nur unvollkommen ausgedrückt. Wenn wir eine ökonomisch korrekte Definition machen wollen, dann haben wir hier eine Geldwerteleistung des Staates ohne marktgerechte Gegenleistung an private oder öffentliche Haushalte. Und dieses öffentliche Haushalte können wir auch nochmal komplizierter ausdrücken, indem wir sagen, in- und ausländische Gebietskörperschaften bzw. supranationale Organisationen. Also, wie gesagt, diesen letzten Teil können Sie ersetzen durch öffentliche Haushalte. So, jetzt steht da Geldwerteleistung und nicht Geldleistung. Das macht einen Unterschied. Weil nämlich Geldwert ist auch anderes. Ja? Geldwert ist zum Beispiel auch ein Nahrungsmittel, das ihr bekommt. Geldwert ist auch eine Dienstleistung, die ihr erhaltet, ohne dass ihr dafür den Marktpreis bezahlen müsst. Und das ist das, was da drin steckt, Geldwerteleistung ohne marktgerechte Gegenleistung. So, was haben wir jetzt an Geldwertenleistungen? Erstens mal natürlich die Geldzahlung. Also zum Beispiel das Kindergeld, das eure Eltern erhalten. Als zweites Sach- und Dienstleistungen. Eine dieser Dienstleistungen ist mein Erzählen von Volkswirtschaftslehre, auch wenn ich Chiara sagen würde, ja, da ist der Wert ziemlich weit unten. Die dritte Geschichte ist, dass wir verminderte Abgabenforderungen haben. Das sind bei euren Eltern zum Beispiel die Kinderfreibeträge, die dafür sorgen, dass sie nicht so viel Steuern bezahlen müssen, wie andere Personen, die keine Kinder haben. Also da sehen wir gleich, alle drei Elemente haben was zu tun mit euch und euren Eltern, kommen vor bei euch im Haushalt, ist also nichts, wovon ihr verschont bliebet. Diese Geldwertenleistungen sind auch bei euch daheim vorhanden. Also Geldzahlungen, Sach- oder Dienstleistungen und verminderte Abgabenforderungen, das zusammenstellt diese Geldwertenleistungen dar. Wenn der Staat diese gewährt, ohne marktgerechte Gegenleistung und Empfänger sind private oder öffentliche Haushalte, dann sprechen wir von einem Transfer. Wenn das Gleiche passiert, es werden Geldwerteleistungen vom Staat gewährt, ohne marktgerechte Gegenleistung, aber Empfänger ist ein Unternehmen, dann sprechen wir von Subventionen. Diese begriffliche Unterscheidung ist durchaus relevant, obwohl ja nur der Empfänger unterschiedlich ist, der komplette Rest ist identisch. Aber der relevante Aspekt steckt darin, dass Subventionen eine Wettbewerbsverzerrung darstellen. Michelle, wo arbeitest du zum Beispiel?
Ja, Michelle, das war der richtige Name, nicht
Franz.
Ich arbeite bei uns, ist ein Netzwerk-Konferenzzentrum.
Okay. Ja. Also angenommen, der Staat würde jetzt der Jessica und der Messe Stuttgart riesige Mengen Geld geben, mit denen die praktisch ihre Eintrittspreise für Umme machen können und ihr kriegt dieses Geld nicht. Das wäre ja eine Wettbewerbsverzerrung, oder?
Würde ich so sagen, ja.
Genau. Und da wärst du dann ziemlich böse auf die Messe Stuttgart und das zu Recht. So, wenn es nur innerhalb eines Landes relevant wäre, dann würde man noch sagen, ja okay, ihr Deutschen könnt's machen, was ihr da lustig seid. Ja, so wie jetzt zum Beispiel der Boris, ja, Johnson. Aber weil es ja auch internationale Relevanz hat. Ja, wenn jetzt zum Beispiel die Bundesregierung sagen würde, die Messe liegt am Boden und wir machen jetzt aus deutschen Steuergeldern ein Förderprogramm Messe, wo wir systematisch alle Standorte in Deutschland hochpowern, damit die international möglichst schnell wieder gut ins Geschäft reinkommen. Dann würden alle deutschen Messestandorte natürlich sagen, hurra, ja. Aber dann würden natürlich zeitgleich dann die Messe in Paris und in Barcelona und sonst wo alle sagen, ja, das geht ja nicht, oder die nehmen uns ja das Geschäft weg und das mit Staatsgeld und so weiter und so fort. Das ist ja kein Wettbewerbsvorteil, den die sich erarbeitet haben, sondern einer, den sie sich erkauft haben, das kann man nicht machen. Und deswegen müssen Subventionen genehmigt werden durch die EU, durch die Europäische Union, ob sie wettbewerbsrechtlich bedenklich sind oder nicht. Ja? Dazu zählt zum Beispiel auch diese ganzen Staatsbeteiligungen, die im Moment diskutiert werden, für TUI zum Beispiel. Das muss auch genehmigt werden, weil es eine Form von Subvention ist. Ja, und dann kommen wir zu den Abgaben an den Staat. Nachdem wir doch ständig drüber jammern, dass der Staat zu viel Geld verlangt von uns, sollte man wenigstens wissen, was er denn verlangt von uns? Und da hat er drei Kategorien, die wir kennen und unterscheiden müssen. Das ist jetzt nur für den deutschen Staat so, das ist nicht international völlig einheitlich von diesen Kategorien, aber für Deutschland. Wir haben die Beiträge, die Gebühren und die Steuern. Die Beiträge und Gebühren haben dahingehend was gemeinsam, dass es da um den Nutzen geht, den der Bürger hat oder haben kann. Bei den Steuern, die sind insofern anders, als da Nutzenüberlegungen für die Bürger keinerlei Rolle spielen bei ihrer Erhebung. Wo unterscheiden sich nun Gebühren und Beiträge? Gebühren sind immer dann fällig, wenn der Bürger hergeht und sagt, lieber Staat, ich hätte gerne von dir diese und jene Leistung. Da sagt der Staat, das kriegst du, aber du musst mir den Aufwand dafür ersetzen und das geschieht, indem du die Gebühren bezahlst. Das machen wir zum Beispiel für den Müll, für die Abwasserbeseitigung, für die Ausstellung von einem Führerschein oder einem Ausweis und so weiter. Da sind immer Gebühren fällig. Da hat der Bürger also eine Leistung beantragt, die bringt ihm einen Nutzen. Und dafür zahlt er den Aufwand. Das, was der Bürger da bezahlt, muss zweckgebunden verwendet werden. Also das Ziel ist hier nicht irgendwie allgemein den Staatshaushalt zu unterstützen, sondern ist wirklich dann diese Leistung zu bezahlen. Das gilt auch für die Beiträge. Auch bei Beiträgen, die wir entrichten, muss das Geld zweckgebunden verwendet werden. Was ist nun der Unterschied? Bei Beiträgen kommt es nicht darauf an, dass der Bürger die Leistung konkret beantragt, sondern es ist ausreichend, dass er die Möglichkeit hätte, die Leistung in Anspruch zu nehmen. Und diese Möglichkeit der Inanspruchnahme, das haben wir zum Beispiel bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Ja, ihr müsst ja nicht krank sein, um euch Kranken zu versichern, sondern im Gegenteil ist es so, dass euch diese Krankenversicherungsbeiträge die Möglichkeit geben, im Bedarfsfall auf die Leistungen der Krankenversicherung zurückzugreifen. Genauso Arbeitslosenversicherung. Ja, das soll ja nicht heißen, dass du dich dann versicherst, wenn du arbeitslos bist, ja, wenn du eine Leistung draus haben willst, sondern du zahlst im Vorhinein dafür, dass du die Möglichkeit hast, eine solche Leistung zu bekommen. Das gleiche zum Beispiel Erschließungsbeiträge oder Rundfunkbeiträge. Ja, das, was ihr zahlen müsst für ARD, ZDF und Deutschlandradio, sind bewusst nicht Gebühren. Denn Gebühren würden voraussetzen, dass ihr tatsächlich diese Programme hört. Wenn es aber Beiträge sind, dann reicht es, dass man euch die Möglichkeit gibt, das zu hören und zu sehen. Dann ist es nicht notwendig, dass ihr das tatsächlich tut. Das macht also einen Unterschied aus. Deswegen zahlt ihr zum Beispiel auch nicht Studentenwerksgebühr, sondern Studentenwerksbeitrag. Und deswegen macht es auch überhaupt kein Problem, dass ihr in diesem Semester keinerlei Leistung vom Studentenwerk bekommt, ja, weil die Mensa dicht ist und auch sonst nichts stattfindet. Weil es ja nur die Möglichkeit gibt, diese Leistung in Anspruch zu nehmen und eine tatsächliche Inanspruchnahme nicht erforderlich ist. So, für die Leistungen oder für die Steuern, da müssen wir uns vielleicht sogar noch einen Begriff zusätzlich merken. Da muss ich jetzt mal aus dem noch kurz rausgehen und euch diesen Begriff mal kurz aufschreiben, damit ihr den auch korrekt wiedergeben könnt. Das Non-Affektationsprinzip. Was heißt jetzt dieser Begriff? Dieser Begriff heißt, dass es keine Zweckbindungsverknüpfung und keine aufkommensmäßige Verknüpfung gibt zwischen den Einnahmen und den Ausgaben. Wenn ich also Steuern erhebe, dann ist es mein gutes Recht als Staat. Aber die Höhe der Steuereinnahmen spielt überhaupt keine Rolle für die Frage, wie viel gebe ich aus, und umgekehrt, die Höhe der Ausgaben spielt keine Rolle für die Frage, wie viel Steuern werden da erhoben. So, was bedeutet das? Steuern werden erstens mal erhoben ohne Rücksicht darauf, ob die Bürger einen Nutzen haben von ihrer Verwendung oder nicht. Also du musst nicht schwer beeindruckt sein damit, was die Bundesrepublik Deutschland alles bietet, um einkommensteuerpflichtig zu werden. Oder dass man von dir die Umsatzsteuer verlangt im Geschäft. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das zweite ist, wenn ich jetzt zum Beispiel den Bürgern verkaufen will, dass die mir nicht den Kragen umdrehen sollen bei der nächsten Wahl, weil ich ihnen die Steuern erhöht habe. Dann muss ich ja eine gute, eine edle Tat finden. Ja? Ich weiß nicht, gibt es unter euch ein paar Raucher? Ah, die Elisabeth ist bekennende Raucherin, sonst vielleicht auch noch ein oder zwei, die noch nicht bekennend sind, aber trotzdem rauchen. Also, diese Raucher, das muss man einfach mal an dieser Stelle sagen, sind Stützen der Gesellschaft. Warum? Dass sie Stützen der Gesellschaft sind, konnte man spätestens 2001 feststellen. 2001 hatte ja dieses 9/11, also 11. September 2001, gab es diese Attentate in New York und Washington. Und in der Folge dessen hat man beschlossen, dass deutlich mehr Sicherheitsvorkehrungen gegen solche Attentate erfolgen müssen. Und diese Sicherheitsvorkehrungen erfordern Material und Personal. Und ja, das kostet halt ein Geld. Und dann haben wir sich überlegt, das kostet jetzt ein Geld, wer zahlt denn das Geld? Ihr werdet es nicht glauben, da ist man auf die Raucher zugegangen und hat gesagt, liebe Raucher, wir erhöhen euch die Tabaksteuer, aber es ist für einen guten Zweck. Das stärkt Deutschland, also in diesem Sinne, Elisabeth, herzlichen Dank für deinen Beitrag zur Terrorabwehr. Ist kein Scheiß, was ich da erzähle, ja, ist wirklich so gefallen, ja, im Parlament. Es ist ein Scheiß dahingehend, dass es natürlich überhaupt keine Bindung der erworbenen Haushaltsmittel durch die eifrige Rauchtätigkeit gibt, an die Ausgaben für Sicherheit oder so etwas. Ja, überhaupt keine Bindung da, es darf keine existieren. Es darf keine existieren wegen dieses Non-Affektationsprinzips. Das ist ein Grundsatz des deutschen Steuerrechts. Ja? Weil sonst hätte ich nämlich nicht mehr eine Steuer, sondern dann hätte ich Beiträge oder Gebühren, wenn da so eine Zweckbindung dabei wäre. Ja? So, wenn wir jetzt schon die Elisabeth gelobt haben, dann machen wir es auch vollständig. Die Elisabeth hat sich nämlich noch weiter verdient gemacht. Ja? Die Elisabeth ist auch dafür zuständig, dass wir Deutschen nicht aussterben. Also man sagt ja den Rauchern immer so eine selbstzerstörerische Haltung zu, aber sie sind von einem Altruismus, der kaum zu überbieten ist. Weil nämlich auch so 2001, 2002 kam man irgendwie auf die Idee, die Sozialversicherungsbeiträge sind zu hoch. Und da haben andere gesagt, ja, die müssen noch weiter steigen. Und dann haben wieder andere gesagt, oh Gott, wie verkauft man das nur den Leuten, wenn die Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung und Rentenversicherung alles teurer wird und das, wo wir so eine hohe Arbeitslosigkeit damals haben. Ja? Also im Vergleich zu heute viel, viel höher. Dann haben wir gesagt, ja, vielleicht kann man ja bei den Leistungen was machen. Ja? Und dann haben die Krankenversicherung gesagt, hey, Herr Lehrer, ich weiß was. Nämlich, wir als Krankenversicherung zahlen für etwas, das gar keine Krankheit ist. Nämlich fürs Schwangersein. Ja, ich glaube, die wenigsten von euch haben Erfahrung damit, aber fragt mal eure Eltern, wie das ist, ob das eine Krankheit ist oder so, aber zumindest im Vorlauf darauf hat man meistens nicht so den Eindruck, dass die Leute das als krank machen, das Ereignis empfinden. Ja, ja, hat der Schröder Papa gesagt, der war damals ja Kanzler seitens der SPD, als die SPD auch noch 40% erringen konnte. Ja, hat der Schröder gesagt, da habt ihr eigentlich recht, das ist keine Krankheit. Ja, aber wenn wir mir jetzt hergängen und von diesen ganzen Muttis und Papis in Spee sagen, du, wenn du jetzt ein Kind kriegst, das kostet dich ein Geld, fang schon mal sparen an, damit du in einem Monat auch die Geburt zahlen kannst und sowas, dann vermehren die sich ja gar nicht mehr. Und dann hat man also gesagt, ja, da habt ihr recht. Ja, dann zahlen wir mir das aus Steuermitteln, hat es dann geheißen. Ja, also ein Zuschuss des Staates an die Krankenversicherung. Abrechnen dürfen wir es weiterhin über die Krankenversicherung, die Geburtsvorsorge, Untersuchung, Geburtskosten und so weiter. Aber das wird erstattet sozusagen vom Staat. Ja, dreimal darf es erraten, an wem er herangetreten ist, um das Geld aufzutreiben dafür. Das waren unsere Raucher. Ja, es steht zwar auf die Backer jetzt alle drauf, Rauchen gefährdet ihre Zeugungsfähigkeit, aber das berührt ja Gott sei Dank nicht die Finanzierungsfähigkeit. Ja, deswegen lassen wir die also für die Geburten bezahlen. Was wäre Deutschland ohne seine Raucher? Also, Frau Elisabeth, halt die Fahne hoch, versuchen ein paar zu bekehren, dann klappt es auch mit der Sicherheit und dem Nachwuchs oder so. Irgendein Zusammenhang muss da sein. Also, wenn euch die Politik verkauft, dass sie doch gerne diese oder jene Steuer erhöhen wollen, weil es wäre ja auch für einen guten Zweck. Zum Beispiel Bildung kommt da immer gut oder was haben wir sonst noch so, Zukunftsfähigkeit und dergleichen mehr, dann ist es halt politische Rhetorik. Ja, da erzählt man den Leuten was vom weißen Elefanten. Und wenn sie es glauben, sind sie selber schuld. Tatsächlich ist die Ausgangsbasis einfach nur die, dass man halt Geld braucht, um Ausgaben des Staates zu finanzieren. Das ist nichts Unsittliches, ja. Dafür sind Wahlen da, dass man darüber abstimmt, ob man der Meinung ist, dass der Staat sein Geld richtig verwendet, dass er damit sorgfältig umgeht, dass er die Ziele verfolgt, die man selber gerne verfolgt hätte. Das entscheidet man in Wahlen und nicht mit einem Sturm aufs Parlament. So, dann wollen wir mal weiterschauen. Ah, da muss ich jetzt vielleicht doch wieder diesen Präsentationsmodus nehmen. Das, was ich euch jetzt zeige, habe ich schon überschrieben mit komplexer Kreislauf, der ist aber trotzdem noch unvollständig. Ja, ich will euch nur mal so ein paar Dinge zeigen, dass man einfach mal sieht, ah ja, da gibt es diese oder jene Verbindung. Aber wie gesagt, ich erwarte nicht von euch, dass ihr das reproduziert. Es reicht mir völlig, wenn ihr mit den Begriffen umgehen könnt, die ich euch gerade eingehender versucht habe zu erläutern. Ausgangsbasis kennen wir schon, Konsumgüterkauf, Faktorentgelte und dann, wenn die privaten Haushalte was sparen, dann können sie das den Unternehmen zur Verfügung stellen, als Fremdkapital zum Beispiel, als Kredit, oder sie gründen ein Unternehmen, indem sie dafür Eigenkapital verwenden. Dann haben wir jetzt den Staat, der kassiert von den privaten Haushalten, zum Beispiel die direkten Steuern und Gewährtransfers, direkte Steuern. Bisschen schwierig abzugrenzen, wenn es direkte gibt, gibt es auch indirekte. Der Bundesminister der Finanzen hat da eine Abgrenzung, die finde ich sehr humorvoll, weil sie eigentlich ein völliger Schmarrn ist. Er behauptet nämlich, direkte Steuern sind solche, die man nicht überwälzen kann und indirekte Steuern sind solche, die man überwälzt. Das ist reichlich naiv zu glauben, dass zum Beispiel die Einkommensteuer nicht überwälzt werden kann bei entsprechender Intensität. Ich illustriere das immer gerne mit einem Beispiel von Fußballspielern. Wenn das irgendjemand interessiert, kann man das machen, aber sonst einfach im Hinterkopf behalten. Die Unterscheidung gibt es zwar, aber die ist eigentlich nicht relevant, direkte, indirekte Steuern. So, diese direkten Steuern, also zum Beispiel die Einkommensteuer. Ich sage immer, das sind die Steuern, wo du dann so einen Bescheid kriegst vom Staat, wo drauf steht, wie viel du zu zahlen hast. Das kriegst bei der Einkommensteuer, kriegst bei der Erbschaftssteuer und so weiter, wo du es zum Beispiel nicht kriegst vom Staat so einen Bescheid. Das ist Mineralölsteuer, Mehrwertsteuer und so weiter. Das kriegst teilweise nicht einmal ausgewiesen auf dem Kassenzettel, geschweige denn, dass du vom Staat einen Bescheid drüber kriegst. So, was haben wir als nächstes? Wo bin ich denn? Da bin ich. Der Staat zahlt auch Faktorentgelte. Zum einen für seine Mitarbeiter. Zum zweiten aber auch, wenn er zum Beispiel Gebäude anmietet. Was er nicht macht, ist Gewinne und Verluste ausschütten. Ja, der Teil der Faktorentgelte fehlt hier. Aber er zahlt zum Beispiel auch gelegentlich mal Zinsen, wenn er sich Geld leiht von den privaten Haushalten. Das geschieht, indem private Haushalte Bundesanleihen kaufen. Wer das allerdings im Moment macht, der gehört eher mit dem Klammerbeutel gepudert, weil im Moment gibt es negative Zinsen, wenn man dem Bundesrepublik Deutschland Geld leiht. Und da kann man eigentlich gleich sich irgendwo hinsetzen und ein kleines Lagerfeuerchen machen mit den Geldscheinen, wenn man das gerne verkleinert hätte, die Menge. Ja, Fremdkapitalanlage, das wäre genau der Fall, dass wir eben einen Kredit an den Staat geben. So, dann hat der Staat auch eine Interaktion mit den Unternehmen. Er kauft ihnen Güter ab und gibt den Kaufpreis dann an die Unternehmen. Er kassiert direkte und indirekte Steuern von den Unternehmen, unter den direkten viele zum Beispiel Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Unter die indirekten Steuern fielen vor allem die Verbrauchssteuern und die speziellen Gütersteuern wie Tabaksteuer, Branntweinsteuer, Biersteuer oder auch die Mineralölsteuer, die ich schon erwähnt habe. Ja, und wenn das Unternehmen Glück hat, dann kriegt es auch Subventionen. Dann haben wir die übrige Welt, die ist auch auf vielfältige Art und Weise verknüpft. Export, Import zum Beispiel ist eine starke Verknüpfung mit den deutschen Unternehmen. Dann gibt es auch Faktorentgelte, die hier gezahlt werden. Die wandern über einen Umweg der inländischen Unternehmen dann teilweise an die privaten Haushalte, teilweise auch direkt. Ja, zum Beispiel, wenn ein deutsches Unternehmen ein Tochterunternehmen im Ausland hat, das Gewinne macht, dann führt dieses Tochterunternehmen die Gewinne zunächst mal ans Inlandsunternehmen ab und das dann wiederum an die privaten Haushalte. Dann ist also diese Kette wieder vollständig. Oder man kann zum Beispiel auch im Ausland arbeiten als Grenzgänger in der Schweiz, in Frankreich oder so. Ja, dann kriegt man das Gehalt überwiesen. Das sind alles Möglichkeiten, die hier so existieren. Ja, und dann zwischen dem Sektor Staat und dem Ausland kann es eben diese Transfers geben. Stichworte wären hier zum Beispiel Entwicklungshilfe oder die deutschen Beiträge zur Europäischen Union. Das sind alles solche Transfers, die hier sind. Kann auch umgekehrt dann eben die Zahlungen der Europäischen Union oder von der NATO oder von der UNO für Segmente, die in Deutschland stattfinden, das wäre dann also eine Gegenrichtung. Ja, und dann, jetzt schaut es nochmal kurz hin, auf den Bereich der Unternehmen, da können wir etwas ausgliedern, und zwar die Vermögensbildung. In manchen Lehrbüchern wird es dann auch als ein Sektor Unternehmen, Vermögensbildung bezeichnet. Ich persönlich bevorzuge eigentlich das Wort Pol-Vermögensbildung, obwohl ich da kein amtliches Schutzrecht darauf erheben möchte. Ja, ich bin euch da nicht böse, wenn ihr mal irgendwann von einem Sektor Vermögensbildung schreibt, obwohl ich da eigentlich keine Fragen danach stelle. Aber warum sage ich hier Pol? Ich bin der Meinung, dass man sich abgewöhnen sollte, Banken als etwas von der übrigen Wirtschaft Getrenntes zu sehen. Banken sind genauso ein Unternehmen wie ein Makler zum Beispiel. Ja? Denn Banken machen hauptsächlich das, dass sie Geld zwischen fremden Leuten vermitteln. Das ist ihre Hauptaufgabe. Und die vermitteln nur zu einem ganz geringen Teil ihr eigenes Geld, die Banken, zum größten Teil vermitteln sie fremdes Geld. Deswegen also eigentlich eher zu vergleichen mit einem Immobilienmakler oder so. Niemand käme auf die Idee zu sagen, hier gibt es einen Sektor Immobilienmakler. Ja. Deswegen bin ich immer der Meinung, man sollte das dann nicht übertreiben und das nicht aufwerten zu einem vollen Sektor, sondern das dabei belassen, dass man aus Sichtbarkeitsgründen das zwar rauszieht, aber das dann eben als untergeordnet unter die Unternehmen betrachtet. So, was macht dieser Bereich der Vermögensbildung? Stellt es euch vor wie eine Bank, der sammelt Geld ein und er vergibt Geld in Form von Krediten. Das tut er gegenüber den Unternehmen, das tut er gegenüber dem Staat und das tut er gegenüber den privaten Haushalten. Ja, auch der Staat nimmt bei den Banken Kredite auf, hin und wieder geht er sogar her und legt Geld bei den Banken an. Ja, das soll schon vorgekommen sein. So, da haben wir also jetzt einen komplexen Wirtschaftskreislauf, aber auch hier haben wir kein Ventil in den Weltraum hinein. Ja? Auch innerhalb dieses komplexen Wirtschaftskreislaufes würde eigentlich das Ganze aufgehen. Das Geld dafür wäre vorhanden, dass das aufgeht, dass jede erzeugte Gütereinheit auch gekauft wird, dass wir dieses Wohlfahrtsmaximum erreichen. Ob das tatsächlich so ist, hängt von diversen Faktoren ab. Zum Beispiel, ob zu viel abfließt ins Ausland. Ja. Das ist zum Beispiel ein Problem in vielen Entwicklungsländern auch, dass die zwar Einkünfte erzielen aus Verkauf von Rohstoffen oder so etwas, aber dass dieses Geld nicht im Lande bleibt, sondern dass die Herrschenden das veruntreuen bzw. bei sich selber treu halten, ja, und dann in die Schweiz bringen auf irgendwelche Kontolis und das dort dann auch bewahren. Und davon hat natürlich die heimische Bevölkerung herzlich wenig, weil daraus keine Güter gekauft werden im Land. Und deswegen fretten die dann so ewig am Abgrund dahin. Unter anderem deswegen. Aber grundsätzlich könnte es aufgehen. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, dass dieses aufgehen kann. Ja, und dann haben wir hier noch den positiven Außenbeitrag. Auf den werde ich dann noch etwas detaillierter eingehen. Positiv ist dieser Außenbeitrag so viel vorweg. Wenn die Exportzahlungen, die ich erhalte, also ich exportiere Güter ins Ausland, Güter als Oberbegriff für Waren und Dienstleistungen, ich exportiere die ins Ausland, dafür bekomme ich die Zahlungen. Wenn diese Exportzahlungen größer sind als die Importzahlungen, die ich also ins Ausland entrichten muss, dann haben wir einen positiven Außenbeitrag. Und dieser Pfeil, der geht jetzt vom Pol Vermögensbildung, also von den Banken ins Ausland. Und das soll uns anzeigen, dass hier ein Kreditbedarf auftritt im Ausland, wenn die permanent mehr Geld an uns zahlen müssen, als wir an die zahlen, dann geht ihnen irgendwann das Geld aus. Und die Lücke kann geschlossen werden mit Krediten. Und deswegen habe ich hier diesen positiven Außenbeitrag, der eigentlich nur die Differenz ist, Exportzahlungen minus Importzahlungen für Güter, nicht für Arbeitskräfte oder sowas. Ja. Deswegen habe ich hier diesen positiven Außenbeitrag vermerkt.
Ich wollte ganz kurz noch fragen, kann dieser Außenbeitrag dann negativ sein, wenn wir jetzt zum Beispiel China wären oder so und eher so eine Importnation, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich immer noch so ist, aber es war mal so, dass das dann ein negativer Außenbeitrag ist und es dann andersrum ist?
Also der Außenbeitrag kann negativ sein, aber ist es nicht bei China, weil China eine Exportnation ist. Ein Land, das permanent extrem negative Außenbeiträge hat, sind die USA, was dazu geführt hat, dass der Trump diesen ganzen Handelskrieg angefangen hat mit China, mit der Europäischen Union, mit Japan, mit Mexiko und Kanada. Das werden wir auch im weiteren Fortgang der Vorlesung noch beleuchten, diese Thematik.